Das sind die Finanzthemen des Tages.
Wir sprechen über den gelungenen TUI-Start, die Zalando-Rallye und den gigantisch großen TSMC-Deal. Im Thema des Tages geht es um einen Spatenstich und seine Folgen für Nestlé, Coca-Cola und Co. Und in der AAA-Idee präsentieren wir euch die 11 Aktien, die vom Inflations-Comeback besonders profitieren würden.
Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld
und Philipp Vetter aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
Heute ist Dienstag, der 9. April und wir wünschen euch einen energischen Start in den Tag. Energischer als an der Wall Street gestern wird es heute auf jeden Fall zugehen. Da bin ich mir wirklich hundertprozentig sicher, denn mehr Seitwärtsbewegung geht kaum. Der S&P 500, der schloss minimal im Minus und die Tech-Börse Nasdaq minimal im Plus, aber wirklich minimal.
Ja, man kann doch auch energisch zur Seite gehen, Nando. Wie gut, dass es da noch unseren DAX gibt. Der konnte nämlich um 0,8% zulegen auf 18.318 Punkte. Das lag zum einen daran, dass die späten Freitagsgewinne der US-Börsen nachgeholt wurden, aber auch an einem echten konjunkturellen Hoffnungsschimmer. Der größte Produktionsanstieg seit mehr als einem Jahr deutet auf ein Ende der Flaute in der größten Volkswirtschaft Europas, a.k.a. Deutschland, hin. Im Februar stellten Industrie-, Bau- und Energieversorger in Deutschland zusammen 2,1% mehr her als im Vormonat. Ökonomen hatten lediglich mit einem Wachstum von 0,3% gerechnet.
Ein starkes Comeback am deutschen Aktienmarkt legte TUI hin. Der weltgrößte Reisekonzern ist ja jetzt auch an der Börse wieder ein deutsches Unternehmen. Am Montag kehrte die Aktie, deren Hauptsitz ja fast 10 Jahre lang in London lag, nach Frankfurt zurück. Der Wechsel des Börsenplatzes soll dem Reisekonzern den Weg in den DAX ebnen. Das würde, wenn alles nach Plan läuft, am 24. Juni passieren. Ja, von der Konzentration auf Frankfurt verspricht sich der Konzern Kosteneinsparungen und durch die Aufnahme in den MDAX natürlich eine höhere Nachfrage nach der Aktie und damit steigende Kurse. Und das ging gestern schon mal auf. Am Ende stand da ein Plus von 3,6%.
An der DAX-Spitze stand abermals die Zalando-Aktie mit einem Plus von 7,4%. Der Grund diesmal, die Analysten der Citigroup, die haben das Papier jetzt auf Kaufen hochgestuft. Das Kursziel liegt jetzt bei 32 Euro. Aktuell notiert die Aktie bei rund 26. In den letzten 4 Wochen hat sie bereits fast 40% an Wert gewonnen.
An der Wall Street entwickelte sich die Tesla-Aktie mit einem Plus von 5%, wie erwartet, positiv. Das lag, wie wir euch ja bereits gestern erklärt haben, an der Ankündigung von Elon Musk, am 8. August dieses Jahres ein eigenes Robotaxi zu präsentieren.
Um 1,5% nach oben ging es auch für die Aktie von TSMC. Das US-Handelsministerium, das gewährt der US-Einheit des Halbleitergiganten eine Subvention in Höhe von $6,6 Milliarden für die Produktion in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona. Ja, und dann nochmal bis zu $5 Milliarden in Form von günstigen staatlichen Darlehen. TSMC hat im Gegenzug zugestimmt, eine geplante Investition um $25 Milliarden auf $65 Milliarden zu erhöhen und bis 2030 eine dritte Fabrik in Arizona zu errichten. Das sind mal richtig große Zahlen. Das Thema ist den Amerikanern sehr wichtig, da die US-Tech-Riesen bislang sehr abhängig von der Chipproduktion in Taiwan sind, was in Anbetracht des China-Konflikts natürlich gefährlich ist.
Ja, und gestern sickerte auch noch durch, zumindest gab es Gerüchte und Spekulationen, dass auch Samsung einen ähnlich krass großen Deal, dass der Kurs vorm Abschluss steht. Also da ist richtig, die hauen richtig Kohle raus, die Amerikaner. Weiter geht's mit dem Abverkauf der Aktien von Trump Media and Technology, bekannt durch die Social-Media-Plattform Truth Social. Auch gestern ging's für das Papier um knapp 9% nach unten. Die Firma, die ja zum Großteil dem ehemaligen und womöglich auch künftigen US-Präsidenten Donald Trump gehört, hat jetzt seit ihrem Hoch am 26. März mehr als 30% verloren und sie notiert jetzt wieder genau auf dem Niveau vom 22. März, also dem Tag, an dem die Investoren ja die Fusion mit dem SPAC Digital World Acquisition zustimmten.
Tja, und dann musst du jetzt eigentlich noch die Termine machen, aber da ist eigentlich nur ein einziger BP veröffentlicht, Quartalszahlen. Mehr haben wir nicht gefunden. Da wird offenbar noch Spannung aufgebaut für die Berichtssaison, die ja dann demnächst auch wieder losgeht.
Genau.
Das Thema des Tages.
Nando, eine Disziplin liebt ja jeder Politiker und hasst jeder Journalist, Spatenstiche. Da kann man sich einen Bauhelm aufsetzen als Politiker, eine Schaufel in die Hand nehmen und sich mal so richtig volksnah geben. Kein Wunder, dass gestern nicht nur der Gesundheitsminister Karl Lauterbach extra für den Spatenstich nach Alzey in Rheinland-Pfalz reiste, sondern sogar Kanzler Olaf Scholz ebenfalls ein Loch gebuddelt hat.
In dem Loch soll in den kommenden Jahren eine ziemlich große Pharmafabrik entstehen. Eli Lilly baut dort nämlich in Rheinland-Pfalz für rund 2,3 Milliarden Euro ein neues Werk für die sogenannten Abnehmspritzen. Das Projekt ist Teil eines rasanten Expansionskurses von Eli Lilly. Allein in den vergangenen 3 Jahren haben die Investitionen in Höhe von 11 Milliarden Dollar in neue Werke angekündigt.
Ja, genug Geld ist durch den Boom der Abnehmspritzen ja gerade da. Sogar so viel, dass Eli Lilly komplett auf Subventionen für die Fabrik verzichtet. Das ist nicht wie bei Chips. Im Moment können die beiden Hersteller der Diabetes- und Adipositas-Medikamente, eben Eli Lilly und auch der Konkurrent Novo Nordisk, die gewaltige Nachfrage in aller Welt gar nicht decken. Teilweise kommen die Patienten Wochen oder sogar Monate lang nicht an ihre Spritzen. Bei Eli Lilly heißen diese Spritzen Mounjaro und beim Konkurrenten Novo Nordisk sind sie bekannt geworden als Ozempic und Wegovy.
Ursprünglich wurden die Spritzen ja nur zur Behandlung von Diabetikern eingesetzt. Inzwischen gibt es aber auch Zulassungen bei starkem Übergewicht. Allerdings bezahlen es dann in Deutschland nicht die gesetzlichen Krankenkassen. Das tut dem Boom aber überhaupt keinen Abbruch. Insbesondere in den USA sind die Spritzen jetzt schon zum Massenphänomen geworden. Das hat aber nicht nur positive Folgen, wenn die Patienten auf die Waage steigen. Einige Firmen, die in der Vergangenheit viel Geld mit übergewichtigen Menschen verdient haben, spüren jetzt auch schon die Konsequenzen.
Wir haben hier ja zum Beispiel über den Verkauf der Speiseeissparte von Unilever berichtet vor ein paar Wochen. Investor und Digitalexperte Scott Galloway glaubt, dass die Entscheidung auch eine Folge des Ozempic-Effekts ist. Eine Untersuchung von Morgan Stanley, die hat nämlich herausgefunden, dass in den USA, da haben die immerhin 92.000 Haushalte befragt, schon 12,5% aller Haushalte angaben, dass sie ein Mitglied mindestens haben, das diese Abnehmspritzen nimmt. Also wirklich jeder Achte. Ja, das ist tatsächlich im Mainstream angekommen. Dieselbe Studie sagt, dass diese Haushalte, in denen mindestens ein Mitglied die Spritze nimmt, vor der Behandlung im Durchschnitt $150 mehr für Lebensmitteleinkäufe ausgegeben wurden als in anderen Haushalten. Ja, und nach Beginn der Behandlung, da gaben genau diese Haushalte dann zwischen 6% und 9% weniger aus.
Jeder Achte ist echt wahnsinnig. Bin mal gespannt, ob das zu uns auch so kommt in den Dimensionen. In den USA ist es auf jeden Fall da und da trifft es natürlich zum einen die Händler wie Walmart, Target, Kroger oder Albertsons. Ja, aber wenn sich der Trend fortsetzt, spüren das natürlich auch die Hersteller der Lebensmittel und Süßwaren diesen Effekt. Und die Umfrage von Morgan Stanley, die ergab auch, dass es durchaus Produktgruppen gibt, die stärker von der appetitzügelnden Wirkung von Ozempic und Co. betroffen sind. Besonders deutlich fiel der Rückgang der Einkäufe bei Eiscreme aus. Ja, und kein Wunder, dass Unilever bei der Entscheidung, von welcher Sparte man sich trennt, ausgerechnet beim Eis ankam.
Generell fällt auf, dass die Aktien von Lebensmittelherstellern schon ziemlich gelitten haben, wenn man sich die letzten 12 Monate anschaut. PepsiCo, die ja nicht nur die Softdrinks rund um Pepsi, sondern auch Chips wie Lay's und andere relativ ungesunde Lebensmittel im Angebot haben, die verloren mehr als 7% in den letzten 12 Monaten. Für den Hauptkonkurrenten Coca-Cola ging es ebenfalls um knapp 5% abwärts. Nestlé ist sogar fast 17% im Minus, wenn man sich das letzte Jahr anschaut. Unilever gut 9% im Minus. Ja, und McDonald's, auch die verloren 6%, auch wenn sie jetzt dann Krispy Kreme Donuts verkaufen. Für die ging es vorher übrigens auch ganz schön abwärts, eben auch, weil man zumindest die Befürchtung hat, dass weniger Donuts gegessen werden, wenn sich diese Abnehmspritzen weiter durchsetzen. Ja, es ist sicher nicht alles nur Abnehmspritzeneffekt, aber er trägt eben auch dazu bei, dass es der Foodbranche insgesamt wirklich nicht gut geht. Das sieht man auch zum Beispiel am iShares Stock 600 Food and Beverages, in dem eben genau solche Aktien zusammengefasst sind. Ja, für den ging es in den letzten 12 Monaten ganze 14% runter.
Ja, das sind jetzt bisher die Verlierer des Ozempic-Effekts. Gewinner sind logischerweise die Hersteller der Spritzen. Novo Nordisk hat in den vergangenen 12 Monaten nochmal 60% zugelegt. In den letzten 5 Jahren beträgt das Plus sogar 422%. Und Eli Lilly ist auf 12-Monats-Sicht mit 113% sogar noch deutlicher im Plus und hat sich innerhalb eines Jahres, ja, also mehr als verdoppelt. Und betrachtet man da die letzten 5 Jahre, ging es sogar um 550% nach oben.
This is a boom. So, I put on bulletproof now, ja.
Hallo, ich bin Paul Ronsheimer, Journalist und Kriegsreporter. Und egal, ob von der Frontlinie, aus dem Präsidentenpalast oder in meinem Hotelzimmer auf ein Glas Rotwein. In meinem Podcast bekommt ihr jede Woche Einblicke auf die wichtigsten Ereignisse der Welt, hört spannende Gesprächspartner und auch, was das Reporterleben mit mir persönlich macht.
Ronsheimer, der Podcast. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Die AAA-Idee des Tages.
So richtig klar ist die Lage nicht mehr, finde ich. Hättest du mich, lieber Philipp, vor ein paar Monaten gefragt, ob der Kampf gegen die Inflation gewonnen ist, hätte ich das ziemlich klar mit Ja beantwortet. Doch inzwischen bin ich mir da nicht mehr so sicher.
Ja, geht mir genauso, denn die jüngsten Inflationsdaten, die sehen ja wirklich, man muss sagen, gemischt aus. In Deutschland ist die Teuerung im März auf 2,2% gefallen. Das ist der niedrigste Stand seit Mai 2021 und ja schon ziemlich nah am Zielwert von 2%. In den USA hingegen hält sich die Inflation seit Sommer 2023 hartnäckig über 3%. Auch die Zahlen für März dürften daran nichts ändern, die ja morgen veröffentlicht werden. Ökonomen rechnen mit einer Teuerung von 3,4%.
Ein spannender Inflationsindikator ist der Goldpreis. Beinahe täglich werden da ja, so wie gestern auch wieder, Rekorde gebrochen. Zu Wochenbeginn kostet die Unze zwischenzeitlich so zwischen 2350, 54 Dollar, so viel, wie gesagt, wie noch nie. Seit Jahresanfang hat sich Gold in Euro gerechnet 15% verteuert. Ja, und an der Wall Street gibt es eine Theorie für die Goldpreis-Rally, die auch die Inflationsfrage berührt. Danach nämlich hat die amerikanische Verschuldung ein Niveau erreicht, das nicht mehr ohne weiteres zurückgeführt werden kann. Die jährlichen Zinskosten betragen ja inzwischen 1,11 Billionen Dollar.
Irre. Die einzige Chance, hier wieder runterzukommen, sei eine Monetarisierung der Schulden und damit Inflation. Monetarisierung der Schulden, das würde ich sagen, können wir auch für den Euphemismus des Jahres einreichen. Der stammt von Jared Dillon von der vom einflussreichen Informationsdienst Daily Dirtnap. Dillon rechnet damit, dass die amerikanische Notenbank die Zinsen in diesem Jahr senken wird, obwohl die Wirtschaft robust genug dasteht und diese Unterstützung eigentlich gar nicht bräuchte von der Geldpolitik.
Ja, und genau das ist der klassische Teuerungsmix. Sinkende Leitzinsen bei einer brummenden Konjunktur könnten die Rückkehr der Inflation fördern. Die Ökonomen der Investmentbank Goldman Sachs rechnen trotz robuster Konjunktur für dieses Jahr mit 3 Zinssenkungen und sie haben für ihre Kunden allerdings vorgesorgt und zur Absicherung gegen ein Wiederaufflammen der Teuerung einen Korb mit 104 Aktien zusammengestellt. Der sogenannte Inflation Comeback Basket setzt sich aus Branchen der Realwirtschaft zusammen, die in den späten 70er Jahren von einer Rückkehr der Inflation besonders profitiert haben.
Hierzu zählen Öl- und Gaswerte, Minenkonzerne, Chemiefirmen und Eisenbahngesellschaften. Für die Titel spricht, dass sie in den vergangenen Jahren wegen der Tech-Euphorie von Investoren weitgehend ignoriert worden sind und nun mit günstigen Bewertungen und guten Bilanzen, ja, und auch deutlichen Kapitalrenditen aufwarten. Diese sogenannten Value-Aktien, die würden außerdem von geopolitischen Risiken profitieren.
Ja, unser AAA-Co-Host, der gute Holger, hat sich die Mühe gemacht, die 104 Aktien nach bestimmten Kriterien zu sortieren. Er hat also eine Art Filter entwickelt, um die spannendsten Inflationsprofiteure zu identifizieren. Und dafür wurden nur Unternehmen berücksichtigt, von denen mehr als 50% aller Wall Street-Analysten überzeugt sind, die ein durchschnittliches Kurspotenzial von mindestens 5% in Aussicht stellen. Und ja, nach diesem Filter sind von 104 Titeln noch ganze 11 übrig geblieben.
Größter Analystenfavorit im Goldman Corp ist MP Materials, ein Minenunternehmen, das seltene Erden erschließt. 52% Kurspotenzial wird dem Unternehmen zugebilligt. Allerdings erklärt sich das Kurspotenzial auch daraus, dass die Aktie kräftig verloren hat und die Analysten ihre Kursziele noch nicht angepasst haben. Zudem ist MP Materials mit einem Börsenwert von 2,6 Milliarden Dollar relativ klein und damit auch riskanter als ja große Minenfirmen.
Zu den Großen zählt der Öl- und Gasdienstleister, ich glaube Schlumberger werden die ausgesprochen. Das Unternehmen stellt Technologien, Lösungen und Dienstleistungen für die Industrie bereit, die für die Erschließung und Förderung von fossilen Brennstoffen benötigt werden. Und mehr als 90% der Analysten raten zum Kauf und das Kurspotenzial wird auf 23% taxiert. Und ja, ein anderer Wert ist Noble Corporation. Das ist ein Bohrdienstleister für die Öl- und Gasindustrie, der vor allem auf Ultratiefwasser- und mobile Bohrplattformen spezialisiert ist. 87% der Analysten raten hier zum Kauf. Das Kurspotenzial wird bei 18% Trend gesehen. Und aus der Öl- und Gasbranche findet sich unter den Inflationsgewinnern noch Marathon Oil.
Auch die beiden Logistiker Knight-Swift Transportation Holdings und CSX finden sich auf der Goldman-Liste. Knight-Swift zieht rund 2/3 an Kaufempfehlungen auf sich, CSX sogar 3/4. Auch die beiden Eisenbahngesellschaften Norfolk Southern Corporation und Union Pacific gelten als Inflationsgewinner, die bei Analysten derzeit hoch im Kurs stehen.
Interessanterweise haben die Goldman-Experten auch Prologis auf ihre 1970er-Liste gesetzt. Haben die dich gestern auch schon gehabt? In einem anderen Zusammenhang? Ja, Wahnsinn, siehst du. Das Unternehmen ist einer der größten Entwickler von Logistik- und Lagerflächen weltweit. Das Unternehmen plant, entwickelt und baut moderne Logistikzentren, Lagerhäuser und Verteilzentren an strategischen Standorten. Und 80% der Analysten raten zum Kauf und sehen 16% Kurspotenzial. Und beim Baustoffzulieferer Builders First Source liegt der Anteil der Kaufempfehlungen immerhin bei 75%.
Aus der Industrie ist der Gasspezialist und Spezialchemieanbieter Air Products and Chemicals vertreten. Die Aktie ist in den vergangenen 5 Jahren mit einer durchschnittlich jährlichen Rendite von 6,8% weit hinter dem Konkurrenten Linde zurückgeblieben, der seit 2019 im Schnitt 22% jedes Jahr gemacht hat. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns doch bitte eine E-Mail an AAA, also aaa@welt.de, oder ihr hinterlasst uns hier im Podcast Player eine Bewertung. Ausgerechnet von Max und Mario gab's neue Werte für den Nutella-Index. Witzig, oder? M&M mit einem Schokocreme-Beitrag. Mario hat jedenfalls von Kreta einen 1-Kilo-Topf Nuss-Nougat-Creme für 9,29 Euro eingesendet. Max vermeldet von einer Indienreise noch höhere Preise. In Nordindien kosten 350 Gramm Nutella 375 Rupien, das entspricht etwa 4,15 Euro. Ja, also in Indien ist es pro 100 Gramm teurer als auf einer griechischen Insel im Nutella-Index. Wer hätte das gedacht?
Ja, Holger wird's freuen, dass er so viele neue Datenpunkte für seinen Index bekommt. Ja, und der ist ja heute wieder beim Partner-Podcast Steffen und Schepitz im Einsatz. Ja, und der ETF-Papst Gerd Kommer, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, der hat ja die Nasdaq 100-Sparplan-Idee von Holger als Finanzporno geadelt. Ja, und nun
geadelt
in Anführungsstrichen, und der ist echt ziemlich darüber hergezogen, und nun lässt Holger, wie er selbst sagt, die Hosen runter und erklärt sich. Ich kann euch schon mal sagen, das wird nicht nett, und ich glaube, den Kommer, den laden wir auch nicht mehr zu unseren Samstagsfolgen ein. Das ist wirklich nicht nett. Netter wird er wahrscheinlich zum Defner sein, der gute Holger. Mit dem diskutiert er allerdings auch relativ hart über iShares Clean Energy versus iShares MSCI World Energy. Das dürft und solltet ihr nicht verpassen. Genauso wie unsere nächste Folge Alles auf Aktien hier. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
Und dann hören wir uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.